Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, Herr.
In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Das Volk war voll Erwartung. Ich weiß nicht, ob das für uns auch gilt heute. Aber auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, jetzt mit dieser Pandemie und den ganzen globalen Problemen, dass irgendwie eine Zeit, in der ich mein ganzes Leben verbracht habe, irgendwie zu Ende geht. Vielleicht mehr Angst als Erwartung. Ja, aber doch ein bisschen, also irgendwie so kann es nicht weitergehen. Muss was Neues kommen. Das hatten die Leute damals auch. Und dieses Neue kommt. Es kommt aber ganz anders. Das Neue kommt, indem Jesus sich dessen bewusst wird, dass er Gottes geliebter Sohn ist. Und dann beginnt er, das zu verkünden. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Oder dieser Lobpreis der Unmündigen, denen alles offenbart ist, im Gegensatz zu den Weisen. Also irgendwie gilt es auch für uns. Auch wir sind Kinder Gottes. Wir auch wir stammen von Gott. Das könnte man schon aus dem Schöpfungsgedanken irgendwie ablesen. Oder wie der Autor der Wolke des Nichtwissens schreibt: Gott ist der Kern unseres Seins. Unser Sein ist Gott, wenn auch wir nicht Gottes Sein sind, aber unser Sein ist Gott. Oder Johannes vom Kreuz sagt: Das Zentrum unserer Seele ist Gott. Oder Augustinus: Er ist mir innerlicher als mein Innerstes. Ja, also so was Ähnliches wird Jesus auch schon vor seiner Taufe gewusst haben. Also der Gedanke, dass Gott Israel liebt und so weiter, wird ja öfter mein Sohn genannt. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Das ist dem Alten Testament nicht fremd. Aber ein Ding ist, diese Worte zu kennen. Die kennen wir ja auch. Wir sind Kinder Gottes. schön, ja. Dann hat man ja nichts dagegen, tut auch nicht weh, bringt aber auch nichts. Also ein Ding ist, die Worte zu kennen, aber ein ganz anderes Ding ist, dass diese Worte das eigene Bewusstsein so umkrempeln, dass man versteht, dass das genau so ist, dass das die Wahrheit ist. Also, dass es nicht nur schöne Worte sind, passend für den Feiertag und die Kirche, sondern dass das Realität ist. Das war Jesus wohl vor seiner Taufe auch nicht klar. Obwohl die Kindheitsgeschichten geben sich ja alle Mühe, Evangelien geben sich ja alle Mühe, um darzulegen, dass Jesus aus Gott stammt. Gott hat ihn gezeugt, wie auch immer, empfangen vom Heiligen Geist. Das ist ein Ding. Also das Sein ist da, aber am Bewusstsein fehlt's. Und genau das passiert in der Taufe. Dass er das zu seinem Sein passende Bewusstsein bekommt. Es gibt von früh an die Frage, wieso lässt sich denn Jesus überhaupt taufen? Er war doch ohne Sünde, sagen die Theologen. Und die Taufe da vom Johannes war ein Zeichen für Buße und Umkehr, das disponieren sollte zur Sündenvergebung. Also wieso soll sich jetzt einer, der gar keine Sünde hat, wieso soll der sich taufen lassen? Matthäus gibt da eine Antwort drauf, weil es der Wille Gottes ist. Also ich weiß nicht, ob Jesus mit dem Bewusstsein rumgelaufen ist. Also ihr seid jetzt alle Sünder. Ich aber. Ihr könnt euch ja taufen lassen. Es wird wohl viel anders gewesen sein. Er wird genauso wie wir auch Gott irgendwie als ein Gegenüber, den Herrn, ja, als ein Gegenüber empfunden haben. Und ja, ein Gegenüber, mit dem kann man schon irgendwie eine Beziehung haben, aber ist doch auch getrennt, weil es halt ein Gegenüber ist. Und so sind wir von allem irgendwie getrennt, auch wenn wir Beziehungen haben, weil wir alles zu Objekten machen, also zu etwas, was uns gegenübersteht. Und so wird Jesus auch irgendwie an der Diskrepanz von seinem Sein, das aus Gott stammt, und seinem Bewusstsein gelitten haben. Er möchte im Haus seines Vaters zu Hause sein, aber das ist ihm wahrscheinlich gar nicht gelungen erstmal. Und deswegen, aus dieser Diskrepanz heraus, also aus so einem dumpfen Gefühl, ich bin nicht, was ich bin, da fehlt irgendwie was. Das ist ja auch das, was uns immer irgendwie treibt. Ja, da habe ich so ein vages Gefühl, ich bin nicht, wer ich bin, da. Und das ist der Boden, auf dem die Sehnsucht wächst oder auf dem wir dann Ziele setzen. Aus so einem Gefühl heraus wird er sich haben taufen lassen. Und dann geschieht etwas im Gebet, wie es hier heißt, ausdrücklich, dass er aufwacht Der Geist kommt hernieder. Der Geist ist ja kein Objekt, also auch wenn wir jetzt ein Substantiv dafür verwenden, aber der Geist, der wird eher mit dem Wind oder dem Atem verglichen, der weht, wo er will. Du siehst ihn nicht, aber du spürst sein Wirken. Ja, das ist etwas, was uns umgibt und durchdringt, wie ein Meer, in dem wir sind. Und sowas geschieht mit ihm. Plötzlich wird er sich der Einheit mit Gott bewusst und beginnt, diese Einheit zu verkünden, die jeder Mensch hat, aber nicht leben kann. Und er verkündet einen Weg, wie das geht. Und ein bisschen was von diesem Weg kommt ja auch in diesem Evangelium vor. Der hat was mit dem Hinabsteigen zu tun, in den Jordan, oder sich diesem inneren Zwiespalt zu stellen, wenn er auftaucht. Also sei es der Unzufriedenheit oder dem Gefühl des Scheiterns oder der Zerrissenheit oder der Sinnlosigkeit oder was immer das ist. Also das nicht zur Seite zu kehren und sich einzureden, wie toll alles ist, das stimmt ja auf einer gewissen Ebene auch, sondern dem Raum zu geben, hinabzusteigen, das anzunehmen. Das ist, glaube ich, unser Teil an diesem Geschehen, das letztlich Gott wirkt. Getauft wird im Heiligen Geist und im Feuer. Das Feuer verbrennt auch was. Verbrennt unser falsches Selbstverständnis des Getrenntseins von Gott. Aber auf dem Selbstverständnis beruht irgendwie unser ganzes Leben. Das läuft ja irgendwie so. Also früher kam der Postbote immer ziemlich zuverlässig, also 21:45, 22:10. Wenn ich hier beim Meditieren saß und dachte, naja, jetzt könnte es langsam vorbei sein, und hörte dann ein Auto, dann dachte ich, jetzt kommt der Postbote. Ich habe eigentlich nicht Auto gehört, ich habe auch nicht Geräusch gehört, sondern ich habe sofort gedacht, das ist der Postbote. Und dann habe ich gedacht, naja, hoffentlich bringt er mir das Buch, das ich bei Amazon bestellt habe, oder sonst irgendwas, oder hat er was für mich, vielleicht schreibt mir jemand. So machen wir das. Wir geben der Sinneswahrnehmung, die eigentlich nur so ist, das kommt, das geht gleich unter, wir deuten das sofort, machen Objekt draus, der Postbote, der bringt. Und dann geht es hier oben weiter, also das Geräusch ist dann völlig uninteressant, es geht dann hier oben weiter. Und dann bringt der mir was, und was bringt der, und es wäre doch schön, und der hätte mir ja auch mal wieder schreiben können, und. Und damit sind wir dauernd in der Welt der Objekte gefangen. Es dreht sich alles um die Objekte. Wir drehen uns um die Objekte und wir suchen unsere Erfüllung irgendwie in den Objekten. Wir erstreben was, und wenn wir es haben, ist toll, und dann ein bisschen danach muss man das Nächste erstreben, und während wir uns abmühen, das zu kriegen, ist irgendwie auch gut, da erleben wir uns auch als lebendig. Aber bei den Buddhisten gibt es einen Spruch, der heißt, Form ist Leere. Form, die Objekte, was wir gestalten aus der Sinnesempfindung, ein Objekt, geben dem eine Form, ist der Postbote. Selbst wenn er die Sendung bringt, liest man, freut sich, und das war's. Ist letztlich leer. Gibt le- letztlich keine Erfüllung. Und in der Meditation versuchen wir, diesen Prozess zu dekonstruieren, also von den Objekten und der Beschäftigung damit wegzukommen, zu den unmittelbaren Sinneswahrnehmungen, ja, die sind dann immer so interessant. Das ist sehr gut, weil die binden dann den Geist nicht, die lassen ihn leer sein. Sozusagen, wenn wir aufmerksam sind, sind wir immer auf etwas aufmerksam, sind immer mit irgendwelchen Objekten beschäftigt. Wenn es aber die Objekte nicht mehr gibt, wenn sie dekonstruiert sind, dann kann die Aufmerksamkeit sozusagen in die Bewusstheit fallen. Und dann öffnet sich ein unendliches Feld. Eine Weite, eine Leere, eine Freiheit, in der man bei sich angekommen ist, oder ja, wie soll ich denn das sagen, bei sich, der man einfach ist. Und verbunden mit allem. Aus dieser Weite kommt alles. Die versöhnt alles miteinander, so wie wir das in der Lesung so schön gehört haben. Der Bär und das Rind fressen zusammen und der Löwe und noch irgendjemand frisst Stroh. Es ist alles versöhnt, weil alles aus derselben Quelle kommt. Und langsam lernt man, dass sozusagen dieses leere Bewusstsein mit Liebe imprägniert ist, obwohl es ja da gar nichts gibt, was imprägniert werden kann. Aber das ist halt so. Das ist das Neue, was Jesus bringt. Wenn viele haben schon empfunden hier, dass die Messe irgendwie wie bündelt, was sie in der Meditation geübt haben. Das tut es für mich auch. So, gerade so dieses am Abend vor seinem Leiden, als er sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf. Das tun wir ja so ein bisschen auch beim Meditieren, wenn wir Schmerzen aushalten oder Sinnlosigkeit oder das Durcheinander oder die Unzufriedenheit. Das möchte man ja nicht gerne. Aber das ist der Weg, in dem unser falsches Bewusstsein stirbt, weil man bei all dieser erlebten Sinnlosigkeit oder Durcheinander oder was immer ist, dahinter steht die Erfahrung, ich bin. Das ist egal, ob das sinnlos ist oder ob ich unzufrieden bin. Ich bin unzufrieden, das heißt, ich bin. Gehalten aus einer ganz anderen Quelle, aus der alles kommt.